Sehr gut.
Wir machen heute einen Flüster-Podcast.
Sollten wir machen, ist ja auch eine Flüsterkneipe hier.
Das stimmt. Nicht so laut.
Not official.
Hallo Olli.
Hallo Tim.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
Bist du erholt?
Ja, wovon erholt? Von der Arbeitswoche? Nein, das stimmt gar nicht. Die Arbeitswoche ist ja erst ein Tag alt.
Zwei Tage. Aber es war ja vor zwei Wochen, waren ja noch Ferien, oder?
Ja, das stimmt. True. Nein, Ferien waren toll, aber es war jetzt kein Erholungsurlaub in dem Sinne.
Ja.
Aber es war ein wunderbarer Urlaub.
Das freut mich.
Mhm.
Willst du erzählen, wo ihr wart?
Wir waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Dubai. Oder Dubai.
Wieso macht man sowas?
Weil unser Sohnemann da unbedingt hin wollte, da sich das gewünscht hat und
okay, dann verstehe ich's.
Wir haben das incentiviert und meine Frau hatte nachher auch Lust und dann haben wir das einfach gemacht. Wir hatten das Glück, dass jetzt noch bis April Direktflüge von Leipzig.
Leipzig. Die neue Airline aus Leipzig, Fleipzig.
Direktflüge von Fleipzig.
Schön.
Nee, und das ist natürlich schöner, wenn man in 6 Stunden da ist, statt irgendwie in 11 mit Umsteigen oder sowas. Ne?
Ja, und das gibt es jetzt bald nicht mehr?
Nee, die Flugverbindung ging nur von November bis April oder bis Mitte April. Was sich vielleicht auch damit erklärt, dass ja jetzt diese Sommersaison beginnt und man da sich eh nicht mehr aufhalten kann. Davon abgesehen hatten wir ja Glück, wir sind wiedergekommen und dann gab es diesen Iran-Israel-Angriff.
Ja.
Und deswegen fliegt man jetzt auch mit dem Flieger irgendwie 8-9 Stunden, weil man halt den Iran umfliegen muss. Über den sind wir ja drüber geflogen.
Okay.
Im Direktflug. Da kann man jetzt natürlich nicht mehr lang fliegen. Deswegen, auch das ist jetzt etwas schwieriger geworden. Das Zweite ist aber, dass die in Dubai ganz krasse Überschwemmungen hatten. Also die hatten seit Wetteraufzeichnung das erste Mal so richtig viel Regen. Seit den 40er-Jahren nehmen die das Wetter irgendwie auf.
Ja.
Und hatten jetzt normalerweise haben die irgendwie, keine Ahnung, 3 Regentage. Und da kommt ein bisschen was runter, aber halt nicht viel. Und das ist ein bisschen anders mittlerweile. Und jetzt gab es da große Sturzfluten und alles. Und von daher haben wir da riesen Glück gehabt, dass wir halt irgendwie 1-2 Wochen vorher dort waren.
Ja, krass, wenn es immer richtig regnet, stimmt.
Die haben auch keine
Kanalisation, die das.
Bleibt alles auf der Straße halt liegen. Fließt irgendwo hin.
Krass.
Und Dubai ist ja komplett betoniert alles. Da ist ja nicht viel zum Ablaufen.
Verrückt.
Crazy, genau, crazy. Also sowieso eine mega verrückte City, so kann man sich nicht so richtig vorstellen. 20, 25 Kilometer lang nur Hochhäuser an dieser riesengroßen Straße, die sich da sozusagen an der Küste entlang zieht.
Mhm.
Na, wo, ich glaube, also, dass ich nichts Falsches sage, 18-spurig.
Was?
Also 7 Spuren in jede Richtung plus 2 Ein- und Auffahrspuren in jede Richtung.
Krass.
Ja, und da denkst du, ach, ist ja nicht so viel Verkehr heute, aber wenn du das auf der A2 hättest mit 3 Spuren, dann wäre Stau, weißt du. Das verteilt sich da dann halt nur anders, ne? Tag und Nacht. Nee, also das ist schon eine krasse City. Die Bauwerke sind krass. Wir waren im Hotel, das hatte 30 Etagen und das war so ein pupskleines Teil. Dann hast du nur nach oben geguckt, wenn du da oben auf der Rooftop warst, ne?
Verrückt.
Ja.
Krass.
Also wir haben da alles gemacht. Kultur, Religion, Wüste, wir haben den ganzen Bums gemacht, den man da so machen kann. Burj Khalifa.
Volle Touri-Programm.
Alles, ne? Strand. Wir haben da wirklich eine Woche lang alles mitgenommen, was es gibt.
Wohnt nicht Bushido auch da?
Bushido wohnt auch, den habe ich aber nicht getroffen.
Schade.
Busnitch habe ich nicht getroffen.
Ja, ich glaube, der ist sowieso gerade in Deutschland unterwegs, oder?
Keine Ahnung.
Das wäre witzig gewesen.
Ja, nee, wir haben da niemanden getroffen, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere.
Ist ja nicht so weit schlimm.
Nee, also war ein total fantastischer Urlaub. Ich möchte aber nicht dort leben oder dort arbeiten oder irgendwas. Ich fand das so die Woche toll. Tick in the Box. Ich brauche da nicht nochmal hin.
Reicht. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also wie gesagt, ich bereue da keine Minute. Das war super spannend. Aber es ist schon verrückt zu sehen, was mit viel Geld einfach möglich ist, so, ne? Was da passieren kann, ne? Also, kann das jetzt auch gar nicht
beschreiben. Sklavenarbeit.
Nee, würde ich gar nicht mal so sagen, ne? Sondern die locken halt viele Arbeitskräfte an. Und da gibt es mit Sicherheit Jobs, die sind gut und nicht so gut bezahlt, ne? Aber du hast ja in den Hotels jetzt nicht nur irgendwie Inder arbeiten, ne? Da arbeiten Schweizer, auf der ganzen Welt sind da Leute, ne? Die da halt Geld verdienen.
Das hat, als ich damals noch eine Ausbildung gemacht habe, ich bin ja
zum Wohl erstmal
gelernter Bankmensch. Und meine Berufsschullehrerin damals, ihr Mann hatte eine ziemlich gute Idee, irgendwie Ende der 90er oder so, ist er als Geschäftsmann nach Dubai und hat dort Klimaanlagen verkauft.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das kann ich sehr gut verstehen.
Ne, manchmal muss man nur zur rechten Zeit am richtigen Ort sein mit einer guten Idee.
Ich meine, also das, auch das, weil du sagst, Ende der 90er, ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also 1992 wurde in Dubai das erste Hochhaus gebaut. Mhm. Also wir haben uns das angeguckt, ne? Also wir sind da halt vorbei. Ne? Das war davor halt ein Fischerdorf.
Ja.
Was auch in den 1850ern, also mit der Kolonialisierung, überhaupt erst gegründet wurde. Das waren ja eigentlich Nomaden, die in Zelten gelebt haben. Mhm. Die Engländer haben denen dann erklärt, ihr müsst Häuser bauen am Wasser und einen Hafen anlegen, damit ihr angeln und Schiff, also Fischen fahren könnt. Und dann haben die in den, mit dem Ölgeld Anfang der 90er angefangen, wie wild zu bauen. Und deswegen hat dieser Ort auch keine Tiefe. Ne? Der hat keine Historie. Das ist halt alles vom Scratch neu und wird immer erweitert. Es gibt da, das ist wirklich sehr verrückt. Kann man alles schwer beschreiben. Hat mich auf jeden Fall tatsächlich bewegt die Woche.
Hat man da Sonderrechte als Tourist?
Hat schon was mit uns gemacht.
Hat man da Sonderrechte als Tourist?
Ja, klar.
Oder muss man sich da also gewisse Sachen nicht halten?
Nein, also diese Vereinigten Arabischen Emirate sind in der Region das liberalste Land. Hm. Und Dubai ist eins von 7 Emiraten in diesen Vereinigten Arabischen Emiraten und ist das liberalste Emirat in den Vereinigten Arabischen. Also die haben eigene Gesetze halt. Hm. Jedes Emirat in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat eigene Gesetze. Und da ist quasi everything goes like here.
Okay.
Also da gibt es alles. Ne? Also gibt es Alkohol, da gibt es Prostitution, die geduldet wird, Homosexualität wird geduldet, da gibt es Homo-Bars, sonst was, gibt es da alles. Das ist zwar gesetzlich verboten, aber das wird halt nicht durchgesetzt, das Recht.
Ah, okay.
Ja, und schon gar nicht bei Touristen und auch nicht bei ausländischen Arbeitskräften, sondern die harten Gesetze gelten nur für die einheimische Bevölkerung. Insbesondere für die Frauen natürlich. Die sind dann total am Arsch, muss man halt so sagen. Das wurde uns viel zu oft bei irgendwelchen Touren schön geredet, wie toll die Rolle der Frau ist. Also ich konnte es irgendwann nicht mehr hören.
Okay.
Ja. Das ist mir wirklich auf den Keks gegangen.
Krass.
Ja. Aber ja, wie gesagt, als Expat oder als Tourist merkst du das nicht, dass du da in irgendeiner Form Restriktionen unterliegst. Die Preise für Alkohol sind halt ein bisschen höher, weil es halt nicht so viele Lizenzen für Ausschank gibt. Das sind oft die Hotels und ein paar Bars, die in Hotels sind, also in Hotelgebäuden.
Ja.
Und du kannst am Flughafen halt Alkohol kaufen.
Aber ich glaube, so Hotelbars sind ganz geil bestimmt.
Ja, du, wir waren ja in einem Rotana, hieß die Hotelgruppe. Da gibt es, ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt gibt, gab es auf jeden Fall mehrere in Dubai. Und wir hatten unten drin einen Irish Pub. Mhm. Wir hatten noch ein asiatisches Restaurant. Wir hatten
diese schönen Dubai in Irish Pub.
Ja, wir waren im Irish Pub. Ja.
Im traditionellen
Irish Pub in Dubai. Gab es 6 oder 7 Irish Murphys und Guinness. Gab es da alles vom Hahn. Heineken gab es natürlich auch. Und so diese typischen internationalen Touri-Biere.
Ja.
Aber gab es da alles.
Witzig.
Ja klar, ist denn Burger und irgendwie Fritten und so. Ne? Da, ja, haben wir auch mal gemacht, klar. Also wir haben natürlich auch geguckt, dass wir von den Sachen, die dort eine gewisse Regionalität haben, auch was essen. Ne? Mhm. Das ist schon klar. Aber irgendwie, das hat es sich so ergeben. Ne? Dann sind wir halt da runter in den Pub.
Ja.
War auch nett. Und das ist dann lustig, ne? die nicht die Einheimische, aber die arbeitende Bevölkerung, die ein bisschen besser verdienen. Mhm. Die Businessleute, sage ich mal, die gehen dann zum Feierabend eben in diese Hotelpubs, trinken ein paar Bier, fahren dann mit dem Taxi nach Hause. Taxifahren kostet dann nichts.
Gibt es da einen öffentlichen Nahverkehr?
Ja, es gibt so eine Metro. Also es gibt bestimmt auch Busse, ne? Aber so diese Metro fährt halt an dieser Hauptstraße lang.
Ja.
Und die fährt quasi quer durch Dubai, an dieser Küstenstraße entlang, diese, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer. Und die ist auch sehr günstig, kostet halt fast nichts. Aber auch Taxifahren kostet da fast nichts.
Okay.
Also ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel von dem, was du hier bezahlst. Also wir sind, die längste Taxifahrt, die wir gemacht haben, war irgendwie, keine Ahnung, knapp 30 Kilometer eine Richtung. Und ich glaube, wir haben hin und zurück dann Fuffi bezahlt oder so.
Geht.
Ja, total. Also für die meisten Fahrten, so diese 5 bis 10 Kilometer Fahrten in Dubai, hast du irgendwie 5, 8, 9 Euro abbezahlt dann, weißt du.
Easy.
Dafür, dass du irgendwie 25 Minuten mit dem Taxi durch die Gegend gefahren bist, war das sehr günstig.
Ja.
Und der Verkehr ist der Hölle, ne? Also wir hatten einen Mietwagen, Meine Frau wollte nicht Navigator spielen, weil ich habe, da war ja keine eigene Navi drin und ich habe gesagt, da musst du halt das Handy nehmen und mir sagen, wo ich lang muss. Weil du fährst da, da gehen dann drei Spuren nach rechts, zwei Spuren nach links und nur, also du konntest auch nicht einfach so, es gibt da halt keine logische Verbindung zu den Zielen, sondern du musst halt dann irgendwelche Strecken fahren, die Navi dir sagt. Ne? Sonst kommst du halt nicht an. Und es ist eine Autostadt, total. Gibt kein Fuß- und Fahrradverkehr. Hm. Ne? Man kann mit dem Mofa da rumfahren, dann bist du halt auf der Straße, aber du kannst. Beispiel, wenn du einen Kilometer weit irgendwo hin willst, da kannst du nicht hinlaufen. Es gibt keinen Fußweg. Du kannst da nicht zu Fuß hingehen.
Verrückt. Weil das halt kann man sich gar nicht vorstellen.
Durch Autobahnen und durch irgendwelche Querstraßen und Brücken und weißt du, geil, was du kannst, das geht halt nicht. Krass. Aber wie gesagt, es ist super, super spannend, interessant und.
Danke für deine Eindrücke.
Ja, du, für Whisky-Sammler oder für Whisky-Konnoisseure ist das in dem Sinne was, wenn man tiefe Taschen hat. Also kostet halt alles ein bisschen mehr.
Ich wollte gerade sagen, gefüllte Taschen auch.
Ja, du.
Tief reicht nicht.
Wir hatten ich habe keinen Whisky getrunken in Dubai, was aber nicht daran lag, dass ich nicht hätte können, weil wir hatten All-Inclusive und Whisky war da mit drin. Mhm. Stand auch sogar auf der Karte und da gab es Glenmorangie 10, Glenfiddich 12 und Zeug halt an der Bar. Mhm. Da hätte man for free auch trinken können. Ist jetzt im Family-Urlaub nicht so, dass ich mich da irgendwie abends an den Tresen stelle und mir da irgendwie Whisky reinscheppere. Trinkt man halt lieber einen Weißwein oder irgendwas. Aber hätte man machen können, wenn du es aber eigentlich kaufst als Privatmann, so, wenn es nicht irgendwie in einer Raid drin ist, ist es halt sehr teuer. Und am Flughafen gab es so Angebote, ne? Und da habe ich schon nicht schlecht geguckt, ne? Also da kostete halt ein Black Label Johnnie Walker, wenn man zwei Flaschen gekauft hat, die Flasche 60 Euro.
Schnäppchen.
Oder 60 Dollar. Dollar waren es, glaube ich. Ein Talisker 10, 82 Dollar die Flasche. Der hier 29,90 im Lidl und mit Tasse, mit Metalmark, ne? Und also die Preise waren auch im Flughafen, weil ich habe gedacht, guckst du mal.
Das ist Quatsch.
Das ist für die Leute, aber die waren voll, die Shops, ne, mit Leuten. Weil die Leute, die wissen, die können nirgendwo mehr was kaufen. Ne? Also die landen dann und packen dann 5, 6, 7, 8 Flaschen ein.
Alter.
Ja, also die sind da alle mit Pullen rausgegangen. Hm. Wir waren nicht direkt in Dubai am Flughafen, sondern Abu Dhabi, das ist so eine Stunde weg. Aber da war das halt auch, ne? Also die in den Shops, das war voll mit Leuten. Und die Value Packs waren heiß begehrt. So drei für, also zwei bezahlen, drei mitnehmen oder sowas, ne? Das war schon lustig.
Ja.
Aber wie gesagt, war alles so Standardkram, ne? War jetzt nichts, was jetzt, wo ich sage, irgendwie eine coole Abfüllung, die es nur dort gibt oder so, sondern das war halt alles Blends. Ja. Und eben so Standard Single Malls, Diageo-Kram, weiß ja hier so
schön. Aber ich finde, weil du gerade sagst, so hier so Exclusives und sowas, diese rein Duty-Free-Abfüllung gibt es ja irgendwie sowieso nicht, beziehungsweise ist der Absatz wahrscheinlich gar nicht mehr so hoch, dass du die ja früher oder später sowieso in den Shops kriegst, in den ganz normalen Online-Shops. Also wenn du jetzt hier die, wie heißen die denn von Artback, die da kamen? Smoke Trails. Kriegst ja beide jetzt auch ganz entspannt überall anders.
Ja, also früher war das ja so zumindest habe ich das immer verstanden, der Duty-Free ermöglicht dir höhere Alkoholstärken und mehr Volumen, weil die Steuern halt niedriger sind, weil du, oder keine Steuern da sind.
Genau.
Deswegen hast du halt statt 40 dann 43, 46 oder was weiß ich, wie viel mehr bekommen. Dadurch, dass es aber am Ende des Tages nicht mehr den großen Unterschied macht, weil halt viele dieser zollfreien Bereiche gar nicht mehr existent sind, und die lokalen Preise total verschieden sind aufgrund Gesetzgebung etc. Also jetzt unabhängig vom weil der Markt halt so ist. Ne? In Dubai gibt es halt nirgendwo Alkohol, deswegen ist der da halt teuer da, wo es ihn gibt. Und das spielt keine Rolle, ob das Duty-Free ist oder nicht.
Ja.
Ob der jetzt 82 oder mit Steuern dann 90 Euro kostet, der Talisker 10 ist jetzt eigentlich nicht so, weißt du?
Ja.
Das ist jetzt nicht so relevant mehr bei dem Preisgefüge. Nee, und deswegen, glaube ich, ist das es gibt von einer Flasche die 1-Liter-Variante und dann mit 3% mehr, das ist, glaube ich, nicht mehr so der Fall.
Ja, aber da ist es ja ungefähr so. Also bei diesen, obwohl der hat auch bei Artback zum Beispiel 46 und 1 Liter. Diese Literflaschen kriegst du schon noch.
Ja, also klar, Travel Retail Ding, ist noch von der Tradition her. Das Bayburn gibt es dann in so 1 Liter Pullen und so.
Aber das Ding ist ja, dass du es halt trotzdem ganz normal dann auf dem Markt
auch bekommst. Kriegst, genau.
Das kannst genau. Also du kaufen. Musst jetzt nicht unbedingt mehr dahin fahren.
Ja, ist kein Exclusive mehr. Und das ist ja auch teilweise günstiger, wenn du es so kaufst. Das ist an Flughäfen meistens ja auch teurer.
Ja. Insofern. Geht vielleicht so ein bisschen weg. Aber es gibt ja immer noch viele, ja, manche Flughäfen haben ja irgendwie so ihre Exclusives und so weiter. Auch hier dieser deutsche Shop, wie heißt das, Heinemann, die haben ja immer mal eigene Abfüllung, was irgendwie ganz nett ist, aber einfach auch nur, weil sie viel abnehmen. Und insofern.
Und also nochmal, ich glaube, die meisten Leute, die haben relativ wenig Ahnung, die wissen, ich bin am Flughafen, ich kaufe eine gute Flasche Whisky.
Ja.
Oder irgendwie Schnaps.
Ja, ja. Ne?
Und dann sieht man, oh, da gibt es aber die schönen großen, dann bringe ich das mal mit. Mhm. Dann wird die zu Hause in den Schrank gestellt und so. Ich glaube, das ist nicht so für die Spezialisten so, sondern das ist so für die Standardtrinker, die sagen, oh, ich probiere jetzt mal einen Glenmorangie aus, mal was ganz Verrücktes.
Ja, na, als ich irgendwann, war das schon Jahre her, irgendwann mal in Schottland war und wir dann mit dem Schiff zurückgefahren sind, habe ich mir auch so ein nichts Besonderes mitgenommen, Artback 10 in der Literflasche und einen, was war denn das? Aber Lauer 15 oder sowas, so ganz Einsteiger, ganz entspannt, aber halt die 1-Liter-Flasche von Aber Lauer, das ist halt schon geil. Diese große, bauchige, da geht es manchmal nur nach der Flasche.
Ja, und manchmal ist es ja auch, ich hatte das mal, ich war in Budapest oder Bukarest? Sofia ist Budapest, ne? Ich war in Sofia.
Budapest ist Ungarn.
Budapest ist Ungarn?
Ja.
Wo liegt denn Sofia, die Stadt?
Ich war nie gut in Chemie.
Ey, ist auch egal. Budapest ist Ungarn.
Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn.
Okay.
Die ist die Donau durch.
Und wo ist Sofia?
Sofia.
Ich glaube, ich war in Sofia. Oder war ich in Budapest? Ich weiß nicht mehr.
Ach, aber es gibt auch noch Bukarest.
In Bukarest war ich, das ist Rumänien, ne? Ich glaube, ich war ja nicht in Bukarest. Ist auch egal. Also ich muss offensichtlich mal wieder mein Biologiebuch rausholen und mir mal ein bisschen die Länder angucken. Nee, auf jeden Fall war ich dort mal und ich glaube, die Landeswährung, das war eine eigene, also es war nicht der Euro. Und da hatte ich noch
Bulgarien natürlich.
Bulgarien. Okay, Sofia, Bulgarien. Da war ich in Bulgarien, so, wusste ich natürlich. Und,
Alter, das ist peinlich. Ist das peinlich? So herzlich what? Willkommen beim Geografie-Podcast.
So what, so what. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich von der Landeswährung, Forint oder ich weiß nicht, was die
Forint ist aber Ungarn.
Ja, dann
das ist Budapest.
Ja, okay, scheiß drauf. Irgendwie wie diese Währung hieß, hatte ich noch umgerechnet 50 Euro von in diesem blöden Schein, mit denen man ja außerhalb des Landes nichts anfangen konnte. Und das ist auch ein Grund, am Flughafen nämlich Schnaps zu kaufen.
Ja.
Wenn man nämlich noch da steht und hat noch einen Schein in der Hand oder zwei oder drei und sich denkt, was machst du jetzt? Na, da ist ein Shop, da gehst du mal rein. Und da habe ich mir damals in Ermangelung von Auswahl das Beste, was sie da hatten, nämlich die 1-Liter-Flasche Johnny Walker Green Label Island.
Geiler Scheiß.
Also 43% ohne Alter, Non-Age, aber halt eben diese 1-Liter-Buddel.
Blended Malt.
Blended Malt, genau.
Das ist wichtig.
Ja, und der war gar nicht schlecht, war jetzt auch nicht besonders spannend, aber Liter-Buddel war irgendwie gefühlt 5 Kilo schwer und so. Ich dachte, für einen Fuffi kannst du machen. So,
ne? Für einen Fuchs.
Für einen Fuchs, genau.
Sehr gut.
Das war mein einziger so richtiger Flughafenkauf in meinem Leben.
Na, ich habe das ja mal erzählt irgendwie so in meiner Whisky-Historie, als ich war 2005, 2006 ein Jahr im Austausch in den USA und meine letzten Dollars habe ich auf dem Rückflug da war gerade die Fußball-WM in Deutschland und da hatte der Flieger vorne einen Fußball drauf quasi, die 747 auf der Schnauze. Mhm. Und da drin habe ich meine letzten Dollars in ein Johnny Walker Black Label umgewandelt. Und das habe ich, glaube ich, schon irgendwann mal erzählt gehabt, dass ich total verwundert war, wie kommen denn die Trauben da rein? Warum riecht das so sehr nach Trauben? Das muss doch ganz bestimmt aus Weintrauben gemacht sein. Ja, noch keine Ahnung gehabt von Whisky und dann irgendwann mal nachgelesen und mitbekommen, ja scheiße, das ist Gerste. Und vielleicht noch ein bisschen was anderes an Getreide.
Gerste.
So, apropos Gerste, du, ich habe uns hier mal ein bisschen Gerstensaft.
Ach, der Tim kommt ja schon wieder zum Geschäftlichen hier.
Ins Glas gelassen, vorher schon inzwischen knapp 20 Minuten und wir sind schon wieder so weit, dass die Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, wo sie hier sind bei dem ganzen Reise-, Geografie- und Flughafengenörde. Olli, sag doch mal den Leuten, wo sie hier sind.
Herzlich willkommen zu Damn Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Und lecker White Horse trinken.
White Horse hat der junge Mann mitgebracht. Und vor allen Dingen eine Flasche, wo ich sofort erkenne, anhand der Form des Necks und wie der Kork, wie der Screw-Top da drauf sitzt, dass es irgendwie 60er, 70er sein muss.
Korrektamente. Und woran man es noch erkennt, ist, dass das Label nicht mittig zentriert ist, sondern das Pferdchen links steht und White Horse rechts steht.
Nicht der Screwtop, sondern sozusagen der Schraubteil vom Glas, wenn der sozusagen gerade ist und dann geht es so ein bisschen auseinander mit so einem, mit so einer Einbuchtung.
Ja.
Das ist so 60s, 60s.
Sexy.
Sexy Style. Das ist so 60s, 70s Style.
Ja, der ist schon relativ alt, genau. Das, wie gesagt, man sieht es am Label, man sieht es daran, dass ganz unten ganz, ganz winzig klein steht, ausländisches Erzeugnis.
Wieso ist denn der schon halb leer eigentlich?
Den hatte ich beim Stammi mit.
Oh.
Und da haben sich alle Leute natürlich fleißigst dran bedient und das war der Hit. Also alle haben wirklich zugeschlagen und wir haben uns alle dran erfreut. Das ist immer so ein Lottospiel bei White Horse. Die können richtig kacke sein und schmecken einfach nur scharf, weil sie vielleicht drüber sind, weil sie auch eine Phase hatten, wo vielleicht keine guten Qualitäten produziert wurden. Es gibt im Internet tatsächlich in Foren oder auf irgendwelchen Whisky-Nerd-Seiten die einzelnen Produktionsnummern, die immer auf der Flasche stehen und die Produktionsjahre. Und dann gibt es Produktionszyklen, die quasi für guten White Horse stehen und für schlechten. Zum Beispiel sollen diejenigen, die so aus Ende 70er, Anfang 80er sind, nicht so geil sein, aber dafür dann Mitte 80er sollen die wieder richtig gut werden und davor auch wieder gut. Also ist irgendwie immer so ein bisschen eine Lotterie.
Ja.
Manchmal kann es wirklich in die Hose gehen und wir haben hier aber, ich glaube zumindest, ein bisschen Glück gehabt.
Also bei alten Blends kommt ja noch etwas weiteres hinzu, also nicht nur die Frage, wann, zu welcher Zeit wurde dieser Blend gemacht und gibt es damit eine besondere Qualität, weil die besondere Fässer eben hatten oder eben halt auch nicht, sondern das zweite ist ja auch, wie ist der denn gelagert worden bis heute? Ja? Und man sieht hier an deiner Flasche, die sieht wirklich exzeptionell gut aus.
Genau,
insofern. Also die sieht aus, als hättest du die gerade aus dem, ich hätte fast gesagt, aus dem Lidl rausgeholt. Ne? Also von der Qualität der Etiketten und allem und der Flasche und wie das aussieht, sieht die aus, als wäre die gerade aus dem Karton gezogen worden.
Ja.
Ne? Da ist auch, die Etiketten kleben fest, die sind nicht abgegriffen. Das sieht alles aus, wirklich wie, wirklich wie perfekt gelagert. Und das ist nämlich auch so ein Thema, wenn du irgendwie so einen Kellerfund, alten Blend irgendwie findest online, dann kann man auch Pech haben und der ist irgendwie seifig oder der hat so einen Gasleitungsgeruch oder sowas. Ja. Ne? Dann sagen, oh cool, OBF, naja, nee, ja, auch, ne? Aber im negativen Sinne, weil der manchmal dann halt einfach irgendwie zu viel Sonne hatte, zu viel Feuchtigkeit, zu viel irgendwas, ne? Weil der halt meinetwegen im Regal stand, 30 Jahre und die Sonne drauf geballert ist.
Ja.
Ne? So, oder eben halt Feuchtigkeit bekommen hat, abgegammelt ist. Deswegen, der sieht fantastisch aus. Das heißt, der wird trocken und er ist irgendwie bei gemäßigtem Klima irgendwie gestanden haben.
Das war ganz witzig, denn ein Forenkollege, der liebe Tomek, der sammelt die Teile.
Mhm. Das ist doch auch der selber noch
genau, der mietet sich immer mal in so einer Brennerei ein und so weiter. Genau.
Habe ich auch zwei Abfüllungen.
Genau. Und irgendwo. Der sammelt White Horse und alte Blends und so weiter und kennt sich da inzwischen ganz gut aus. Und ich habe die Flasche bei eBay ersteigert. Und dann sehe ich, wer war's? Tomek.
Der hat die verkauft.
Ah, okay. Genau. Und der hat da wahrscheinlich auch inzwischen ein Auge dafür, ne? So was ganz Geiles. Ich glaube, der kauft jetzt nur noch vielleicht die ganz alten.
Die Einhörner.
Ja, die mit, wie nennt man diesen Verschluss?
Ja, diese Verplombung quasi. Das ist ja so ein, ich weiß nicht, wie das heißt auf Englisch.
Es gibt Screw. Und das andere ist?
Es ist wie so ein verplombtes Siegel irgendwie, was man so aufreißt.
Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein.
Ja, ich habe jetzt auch gerade den Begriff nicht.
Ja.
So ist es gut, wenn man im Podcast, wenn beide nicht auf den Begriff kommen.
Aber jetzt,
ne?
Zum zweiten Mal heute, was ist denn los? Junge.
Junge. Wir haben zu lange Pause gemacht.
Das stimmt. Auf jeden Fall, ja, großes Glück gehabt. Ich finde ihn super. Und ich habe natürlich, deswegen ist der auch schon ein bisschen leer, schon zwei, dreimal daran genascht im letzten Monat.
Du Naschkatze.
Und den trinke ich auch zu Hause. Und das ist auch ein Grund, warum der so leer ist. Natürlich dann aus dem 1920 Blendersglas, weil da kommt der richtig gut zur Geltung. Und so ein 1920 Blendersglas muss man natürlich erstmal füllen.
Hättest du was gesagt, hätte ich das rausgeholt. Ich habe es ja im Schrank stehen hier.
Kannst du immer noch.
Ja, aber jetzt habe ich es hier
drin. Ich kann dir dann auch gerne noch was da lassen, wenn du möchtest. So, du magst ja immer so die CNCL-Fläschchen. Und können wir, natürlich, du gibst mir auch mal was mit. Ich finde, dass der gut. Tauschhandel sollte weiter bestehen bleiben.
Sehr gerne.
Zu White Horse. Ja, schon eine relativ alte Marke. Und was ist da drin? Glen Elgin, bekannt für Lagavulin, ist da am Start. Ich glaube, noch ein paar andere Brennereien, aber das sind die, die mir jetzt irgendwie in den Kopf kommen, weil es gab eine ganze Zeit lang die Lagavulin 16er, wo drauf stand noch White Horse Distillers und auch die Glen Elgins, wo das weiße Pferdchen drauf war. Ich denke aber, es sind noch einige andere Brennereien mit drin.
Ich muss jetzt mal probieren hier zwischendurch, wenn es halt geschnüffelt.
Ja, gerne. Und insofern ist es immer sehr, sehr beliebt, weil man tatsächlich zu einem großen Teil auch so alten Lagavulin mit drin hat, ne? Und dann Lagavulin aus den, weiß ich nicht, hier in dem Fall, wenn die Flasche aus Anfang der 70er ist, vielleicht ist das Zeug 8, 9 Jahre alt, dann ist das ja trotzdem aus den 60ern, vielleicht sogar 50ern, was dann schon ganz cool ist. Muss natürlich nicht ganz so alt sein. Ich meine, White Horse gibt es derzeit ganz normal zu kaufen im Aldi. Ja, kriegt mal die Flasche für 14 Euro oder so.
Der wird aber nicht so gut schmecken. Da kann ich dir
ja.
die Hand drauf geben, auch wenn ich ihn noch nicht probiert habe. Also das hier ist sehr, sehr lecker. Sehr verbunden, sehr dicht. Natürlich dieses Dünne, was so ein Blend auch hat, der nur 40% hat. Oder was hat der hier überhaupt? Hat der
43.
43, ne? Also merkt schon, dass der ein bisschen, auch aufgrund des Grains, ein bisschen der eben so ein bisschen unalkoholisch rüberkommt, finde ich. Aber der hat einen super schönen, was ist das, Schoko, Karamell, Vanille, da geht richtig was ab.
Steinobst.
Ne? Ja, so genau. So.
Unterschwellig Rauch.
Mhm, ganz bisschen Rauch, also wirklich aber nur so eine
Nuance.
So eine Andeutung, ne?
Also, aber macht es halt insgesamt komplex.
Genau.
Ja, einfach Schmackofatz. Kannst du dich hinsetzen, machst dir ein Gläschen und kannst schnüffeln, verändert sich auch noch. OBF ist dabei. Und der bleibt tatsächlich lange, finde ich, auf der Zunge. Ja, also auch jetzt im Abgang, der bleibt und bleibt. Und ich muss sagen, für 43 Volumenprozente hat er wirklich schon ordentlich Power. Für mich völlig ausreichend, vor allen Dingen jetzt, wenn es der erste Dram oder einzige Dram an einem Abend ist. Das ist so einer, den kann man sich, wenn man einen ruhigen Abend hat, ich habe jetzt immer abends mal ein bisschen gelesen, ne? Da setzt man sich hin, gutes Buch, ein Dram eingeschenkt.
Wo war ich?
So nicht. Und dann ist es wirklich ein Happening, ne? Das ist eigentlich echt geil.
Nein, der ist super lecker. Also ich wollte jetzt auch gar nicht dissen, dass das, aber ich finde, die alten Blends, die sind halt immer so ein bisschen, die kommen so ein bisschen dünn daher auf der Zunge. Wenn du jetzt das vergleichst mit Single Malls von heute, die jetzt ja aufgeladen sind, das wollte ich damit nur sagen, wenn ihr so einen alten Blend habt, nicht wundern, der kommt im ersten Moment so ein bisschen dünn.
Ja.
Aber der bringt trotzdem, also die Nasen sind in der Regel super schön. Und der bringt dann auf der Zunge, wenn das ein guter ist, auch so eine, ja, wie in dem Fall jetzt hier, so eine komplexe Dichte, die du halt bei vielen Whiskys von heute, sie vermisst, diese komplexe Dichte, ne?
Aber das ist halt einfach auch die Zeit, ne? Man sagt ja eigentlich, dass Whisky in der Flasche nicht mehr reift. Und das stimmt zu einem gewissen Grad. Ich denke, er reift allerdings langsam, sehr, sehr langsam. Und das ist ja auch dieses OBF, von dem man immer spricht. Wir haben ja schon drüber gesprochen, als wir über Armagnac gesprochen haben.
Ja.
Das wird ja auch in diesen großen Glasballons weitergereift. Dann hat man dieses Rancio, was dann tatsächlich dieses Verwobene darstellt, dieses Aroma, was dann zeigt, dass der Whisky oder das Destillat im Allgemeinen Zeit hatte, nochmal sich in einem Glasballon ohne äußere Einflüsse weiter miteinander zu vermehlen, dass dann das, was ursprünglich mal vom Holz abgegeben wurde, weiter reagieren kann mit den Säuren und so weiter und so fort, die Fette, was auch immer da noch drin ist, mit den Alkoholen und dann eben neue Ester bildet von mir aus und sich einfach zu einem großen Ganzen ausbreitet. Und das ist ganz geil.
Genau, also es gibt ja, also wenn man jetzt ein Whisky in eine Flasche abfüllt, beginnt ja quasi auch dort, wie bei einem Obst, was hier auf dem Tisch liegt, ein Zerfallsprozess. Ne? Also ein Veränderungsprozess. Ne? Der ist natürlich durch den Alkohol sehr langsam. Der ist durch den Verschluss, dass keine Luft drankommt, sehr langsam. Der ist, wenn er kühl gelagert wird, sehr langsam. Und wenn er im Glasballon mit 20 Litern irgendwo in dem Keller in der Armagnac steht irgendwo, ne? dann ist er natürlich besonders langsam. Und deswegen machen die das ja tatsächlich so, wenn die sagen, okay, der ist eigentlich Don nach 50 Jahren, der soll nicht weiter reifen mit Holz. Und dann packen die den in Glasballons und das können die dann nochmal 50 Jahre liegen lassen.
Genau. Theoretisch, ja.
Exakt, ja. Ne? Und der wird halt dann immer besser. Und das ist eben so ein bisschen was, was man hier auch kriegen kann, wenn, wie vorhin schon gesagt, die Lagerung gut ist. Ne?
Genau, und was da auch tatsächlich zuträglich ist, sind große Flaschen. Ja, genau. Man findet manchmal, ich erinnere mich gerne an die für den US-Markt bestimmten Macallan 12 Flaschen, 1,5 Liter Magnum-Flaschen, gab es eine Zeit lang mit 43 Volumenprozent anstatt von 40. Geiles Zeug. Ich habe mir nur eine kleine gekauft, aber der Philipp von Fine Whiskey, der hatte mal noch ein paar im Shop. Da habe ich mich dann geärgert, dass ich keine gekauft habe von den großen. Das ist nämlich auch bei Weinen so. Weine in Magnumflaschen oder noch größeren Flaschen reifen natürlich viel, viel besser, ja, als in den kleinen Flaschen, weil natürlich von allem mehr da ist.
Ja. Bei Whisky Experts 24 gab es, was weiß ich noch genau, 2017, 2018 gab es noch diese Mac 12er mit 43%. Für einen Schnapper, weiß ich nicht, 120 oder 100 oder so, keine Ahnung.
Die großen? 1,5er?
Ja, ja, ja.
Die, dafür ging da dann siehst, irgendwann die 0,75er
raus? Da hast du dann immer so diese 89, also die Zahl gesehen, 89 Stück vorhanden, 85 Stück vorhanden. Mhm. Und die wurde immer weniger. Ich habe das bestellste, und dann waren es irgendwann nur noch 70 und so. Es ging. Hast du jetzt so zugeguckt, wie die weniger geworden sind. Und ich dachte so, ach, weißt du, für so einen Macallan über 100 Euro? Nö.
Ja, eigentlich dämlich, ne? Also, eigentlich, ja.
1,5 Liter, ne? Aber ja, gut.
Genau.
So ist das halt manchmal in der Whisky-Welt.
Und
da wird das, das Coolbleiben nicht unbedingt immer belohnt.
Ja.
Manchmal schon, aber nicht immer.
Aber bei diesen Pouring-Whiskys, bei diesen Blends, die halt in jeder Bar stehen und standen, vor allen Dingen in den großen Flaschen, die dann über Kopf in diesen Spendern standen, kriegt man immer mal noch. Zum Beispiel auch White Horse und Ushers und so weiter und so fort. Die gibt's alle immer mal. Auch zum Beispiel Glen Grant kriegt man auch in so 2-Liter-Flaschen.
Ich weiß nicht, wann das war. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da hat im Fassstark-Forum, da habe ich auch mitgemacht, hat mal jemand so eine große Flasche alten Blend, irgendwie 3 Liter oder sowas.
Gibt's alles, genau.
Hat der sozusagen irgendwo erworben und dann halt als 10CL-Samples abgefüllt. Und hat das, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 100 Leute mitgemacht, ne, weil das halt war, also mit bei 10CL, ne? Also das war das kleinste Sample, war 10CL.
Ja.
Und das einzige Sample war 10CL. Und da hat er halt diesen kompletten Blend reingepackt. Ne, war gut. Das war so schöner, cooler Scotch, so alt, ne? Irgendwie auch 70er, 80er, irgendwie sowas. Ne?
Ja.
Nett. Nein, gefällt mir sehr gut. Und auch hier wiederum, ne? Es gibt davon so viel noch da draußen. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Guckt bei eBay, guckt bei den Auctions, Whisky Auctions oder wo auch immer.
Bei hier. Oma im Keller.
Bei Oma im Keller, schaut mal da rein, wenn ihr noch was seht. Ne? Da fällt mir jetzt auch was Lustiges gerade ein. Oma im Keller, Opas Bar. Muss ich nachher nochmal erzählen. Aber auf jeden Fall, es gibt überall Möglichkeiten, noch alte Blends mal zu probieren oder eben halt auf Whisky-Messen. Das ist the best way, wenn man einen alten Whisky ranzukommen, mal zu probieren. Ja. Einfach mal 2CL, ob ihr da Bock drauf habt. Es gibt immer einen Stand, wo irgendwie alte Blends verfügbar sind. Müssen jetzt nicht immer 100 sein wie beim Jens, aber es gibt sowas immer. Und von daher, große Empfehlung hier da, einfach mal sein Näschen reinzuhalten.
Auf jeden Fall. Macht Spaß. Sage ich auch mal bei meinen Tastings, wenn irgendwo Leute sowas finden sollten. Ich kriege ab und zu auch von Freunden so Nachrichten, guck mal hier, das hat mir meine Mama oder meine Oma gegeben, das stand da irgendwo noch im Keller rum, ist das noch was wert? Ich so, naja, es ist vor allen Dingen was wert, wenn ich mit einem guten Freund zusammensetze wie mir und wir machen das Ding auf. naja, ich meine, finanziell, was kriegst du da für 50 bis 150 Euro? Irgendwas dazwischen.
Ja,
kannst also du natürlich mitnehmen.
Es gibt da keine Preise, ne? Du kannst ein Ding mal für einen Fuffi schießen, wenn keiner mitbietet durch Zufall, ne?
Ja.
Wenn du es jetzt im Shop kaufst, der alte Sachen verkauft, ist natürlich teuer.
Ja.
Und deswegen einfach mal Auctions oder eben, wie gesagt, fair auf der Whisky-Messe.
Mhm.
Einfach mal probieren.
Einfach mal probieren, auf jeden Fall. Das lohnt sich. Das macht Spaß. Einfach mal gucken, wie da, ja, das haben wir ja schon oft gesagt, dass auch die Getreidevarietäten sich geändert haben. Früher hatten wir irgendwie relativ viel Halm und kleine Ähre. Heute ist es andersrum. Sehr große Ähren, wenig Halm, einfach um den Ausstoß zu erhöhen, ne, und die Ausbeute zu erhöhen. Aber das macht natürlich auch was mit dem Geschmack. Ja, und insofern schmecken die Whiskys von früher auch oftmals sehr, sehr anders und auch nicht nur durch die unterschiedlichen Rohstoffe, sondern damals waren ja auch noch Mittel und Wege legal, die vielleicht heute nicht mehr so legal sind. Wenn wir jetzt an, wie heißt das Zeug? Paxaret. Was im Endeffekt.
Ich habe Paxaret-Syndrom.
ein eingekochter Sherry-Sirup genau, ist,
ein bisschen
der dann mit Hochdruck in die Fässer gepumpt wurde und dann hast du innerhalb von 2 Sekunden richtig geile Sherry-Fässer. Leider nicht mehr legal. Aber mir hat letztens irgendjemand gesagt, man soll mal schauen im Internet. Man findet auf gewissen Seiten den Paxaret-Import nach Schottland auch heutzutage und der ist in den letzten paar Jahren sehr, sehr angestiegen. Wer weiß, ob da vielleicht nicht doch ab und zu mal noch was verwendet wird, weil ja auch vor allen Dingen die dunklen Abfüllungen, ich sag nur Farbtrinker, sehr, sehr beliebt sind.
Also wenn unser Fass, was hier in Leipzig steht, mal ausgelutscht ist, dann können wir uns ja einfach mal so einen halben Liter davon holen.
Paxaret? Du brauchst ja gar nicht so viel. Weiß nicht, wie viel du für dieses kleine Mini-Fass da reinknallen musst. Und du brauchst ja aber die Technik, dass du das in die Poren drückst. Das ist ja das. Ich glaube, das wurde dann irgendwie reingehauen und dann quasi auf dem Stopfen irgendwie Luft reingedrückt, wie die Technik funktioniert, ja, weiß ich nicht genau.
Hier so eine Fußballpumpe und dann.
ja.
Wir schauen mal. Aber die Idee ist auf jeden Fall geboren hier an diesem Tisch jetzt. Wenn das fast nichts mehr kann, dann pimpen wir es mit Paxaret.
Ja. Oder.
Oder auch nicht.
Oder wir füllen Tequila rein.
Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist.
Rum.
Also Tequila wäre toll, um Tequila zu reifen, ne? Aber das wäre eine gute Idee.
Sag ich doch.
Um das Fass vorzubelegen, wäre das, glaube ich.
Das ist mir egal, ich will Tequila dann als Third Fill oder Fourth Fill ist es ja dann im Endeffekt sogar.
Mhm, das kann man mit Sicherheit sehr gut machen.
Wir müssen mal zum Fass.
Das stimmt allerdings.
Dann müssen wir das Fass streicheln, Alter.
Können wir gerne organisieren.
It's that time.
Ich habe übrigens, das habe ich jetzt.
Nein!
Gar, ich habe, das habe ich jetzt nicht hier liegen. Ich habe ein Papiermuster mitgebracht für ein Flaschenetikett.
Ja, es wird Zeit.
Soll ich es mal schnell
die
holen?
Die Leute warten. Nein, das machen wir später. Okay. Die Leute warten. Ich kriege Nachrichten über Nachrichten.
Du, ich habe ein
die sind alle hungrig und durstig.
Ich habe ein schönes Papier heute abgeholt, heute Nachmittag extra, bin ich hingefahren.
Geilomat.
Damit du das heute Abend angucken kannst und wir sagen können, wollen wir oder wollen wir nicht?
Wollen wir.
Und dann wird einfach geprintet und geplottet und gecuttet und weiß der Geier was.
Geklebt.
Und dann kommen da 50 Etiketten raus. Mhm. Und die müssen wir dann, nachdem der Spirit eingefüllt wurde, das Destillado, die Agave, müssen wir dann nur noch Korken drauf, Kapsel drüber und dann Aufkleber drauf und fertig.
Ab dafür. Ja, da müssen wir langsam an die Puschen kommen. Und wir haben irgendwann in einem Podcast erwähnt, dass wir überlegen, mal wieder ein Sample-Set zu machen. Ich kriege andauernd Anfragen, du.
Das war deine Idee.
Ja.
Und deswegen.
Weil du ja das Handling übernehmen musst demnächst.
Ja. Mach das auf keinen Fall. Also, da habe ich keinen Bock drauf. Echt nicht.
Also wenn wir
wir haben unser aktuelles Sample-Set ist noch zur Hälfte da.
Nein, oder? Eins ist noch übrig.
Echt, eins nur noch?
Ja, wir hatten den Pisco, wir hatten Rum mit den, und das ist, pass auf, dazu muss ich sowieso noch was erzählen, wir hatten den Rum, wir hatten, was hatten wir denn da drin noch?
Hier Apfel, Calvados.
Calvados ist übrig.
Und noch was ist übrig?
Nee.
Nee?
Nee, Tequila.
Stimmt, hier Mezcal war
Mezcal.
Der ist auch alle, das stimmt.
Genau.
Wir haben nur, noch, daher, den, wir haben nur noch den Calvados.
Ja, den machen wir mal so.
Bis Jahresende.
Haben wir hauen wir einen Cocktail. Aber pass auf, es war super witzig. Wir haben ja mit der Barschule Freiburg.
Die letzte Runde Podcast.
Die letzte Runde.
Grüße Manu gehen raus an Manu und Chris. Genau.
Grüße gehen raus. Den Podcast aufgenommen. Und ich treffe mich seit, ich sag mal, 2 Monaten mit einem guten Freund, alle 2 Wochen montags, bei uns in Leipzig in einer kleinen Brauerei, in der Plagwitzer Brauerei im Übrigen, Grüße gehen raus, zum Tischtennis. Wir haben irgendwann angefangen, jetzt im Winter zu sagen, ey komm hier, wir stellen in die Brauerei, in den Gastraum, räumen wir die Tische weg und dann können wir eine Runde Tischtennis spielen. Relativ wenig Leute da irgendwie, weil die haben eigentlich montags geschlossen und machen dann quasi nur dafür auf.
Ist ja auch assi für Leute, die dann Bier trinken wollen, wenn da jemand im Raum Tischtennis spielt.
Nein, aber das ist ganz geil. Wir spielen halt Tischtennis und können dabei Bier trinken. Super. Ja, und
ja, das ist ja okay, aber wenn du da sitzt und willst an der Bar ein bisschen abhängen, dann Dong, dong, dong,
ja,
dong.
Alles gut.
Dong,
dong. Jetzt ist das ja so, im Sommer findet das halt draußen im Hof statt.
Okay.
Das ist so die originäre Idee dahinter, dass halt so ein paar Leute einfach zusammenkommen, ein bisschen Tischtennis zocken, ein paar gute Biere trinken. Und dann sind wir dort mit dem Barmann ins Gespräch gekommen, kommt aus Freiburg, hat dort Whisky-Tastings gemacht und kennt natürlich Manu und Chris.
Sehr schön.
Jetzt haben wir direkt natürlich irgendwie einen Zugang gehabt, ist dann irgendwann nach Leipzig gezogen und ist jetzt aber natürlich wieder auch in diese Richtung gegangen und ist jetzt, wie gesagt, in der Brauerei auch mit am Start. Das war ganz schön, habe ich mich gefreut. Vielleicht gesagt, müssen wir auch mal aufnehmen dort.
Sehr gut. Ich hab nämlich
sehr
auch,
gemütlich.
Ich hab auch ein kleines, wo du gerade bei der letzten Runde bist, habe ich auch ein kleines Pünktlein zu machen. Und zwar haben die ein Format, das heißt Opas Barschrank. Also die rufen halt auf, wenn jemand in der alten Bar seiner Großeltern oder Eltern irgendwie so eine obskure Spirituose findet und man weiß nicht, was man damit machen soll, soll man ein Foto machen, denen schicken und die überlegen sich dann Cocktailrezepte. Und ich habe hier bei einer Inventarisierung in meinem schwarzen Loch, habe ich einen Bratapfellikör entdeckt, den ich mal vor 10 Jahren beruflich geschenkt bekommen habe von einem Kunden.
Aber der mochte dich nicht.
Nee, also der hatte für uns, also für die Belegschaft halt irgendwie 80 Flaschen oder so gekauft und die wurden dann an uns verteilt und den habe ich dann sozusagen fotografiert und den Jungs geschickt und in der aktuellen, die letzte Runde Folge wird der sozusagen zum Gegenstand des
Interesses
und der Rezepte. Und dort gibt es dann von dem Chris 5 vorbereitete Cocktailrezepte.
Mhm, cool.
Und also die sich im Vorfeld überlegt hat. Und der Manu, der ist sozusagen spontan reingesteppt und der hat dann eins sich ausgedacht oder zwei. Ich glaube eins. Ich habe es erst gestern, wann habe ich es gehört? Doch gestern. Und dementsprechend bin ich noch nicht so dabei, das nachzumixen, aber ich werde auf jeden Fall am Wochenende einen, was hat er nochmal gesagt? Also er hat weil es Bratapfellikör aus Bayern ist, ich habe jetzt den Namen nicht mehr, also ein Old Fashioned in der Bavarian Version.
Also, ja, also Bratapfellikör schreit nach rauchigem Whisky, sorry.
Ja, in dem Fall war es jetzt ein Rye, glaube ich, oder ein Bourbon, okay. Und dann eben halt als Old Fashioned Variante, glaube ich. Es gab aber auch viel Whisky-Rezepte mit Scotch.
Also ich finde,
also das musst du, wie gesagt, kannst ja im Zweifel mal reinhören.
Mache ich auf jeden
Fall. Ist super, super, super lustig und da gibt es auf jeden Fall, also eins war mit Rum und Whisky, da habe ich schon gedacht, das klang alles ein bisschen kompliziert, aber das waren 3, 4 sehr einfache Sachen dabei und die werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Mach das. Also Bratapfellikör habe ich sofort im Kopf, rauchiger Whisky, Bratapfellikör, vielleicht noch ein bisschen was für die Säure, weiß ich nicht.
Ja, es kommt eben drauf an. Also die hatten verschiedenste Arten von Cocktails und das eben jeweils mit einer Bratapfelkomponente
cool.
irgendwie drin.
Cool.
Super nett gemacht, fand ich total schön. Ging irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde haben die über den Bratapfellikör geredet und was man damit machen kann. Und das war sozusagen, du mit der letzten Runde angefangen hast, kann ich sozusagen die jetzt hier auch nochmal von meiner Seite reinbringen.
Niceness.
Yes.
Das finde ich gut. Schön, dass man da so im Austausch ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das finde ich wirklich, das macht Spaß. Wenn wir tatsächlich wieder ein Sample-Set machen, dann unter
einer... Ich wollte eigentlich dieses Thema hier gerade...
Nein, weg vom, ich weiß, Thema Sample. Du wolltest da weg und ich möchte natürlich vom Handling auch so ein bisschen weg. Und ich würde vorschlagen, ich setze mich die Tage mal an meinen Laptop oder an mein Telefon und kontaktiere mal die Jungs von Simple Sample. Ob die Bock haben, das für uns zu realisieren. Und weil dann könnte man natürlich sagen, wir suchen vielleicht ein paar Flaschen aus und sagen, wir machen ein Sample-Set, die uns interessieren, dass dann quasi wieder wie immer 4 Abfüllungen sind und dass das über Simple Sample laufen könnte.
Ja, check it out.
Ich schreibe die Jungs mal an, hätte ich Bock drauf. So, jetzt bin ich im Zugzwang, jetzt habe ich es nämlich hier gesagt. Puh, ja. So, und apropos andere Podcasts und Freunde, ich habe ja in der letzten Folge oder so davon erzählt, dass ich da so ein bisschen rumgespielt habe mit diesem Podcast 2.0-Ding, wo es dieses Movement gibt, Value for Value, wo man sagt, okay, es gibt Podcaster wie uns, die machen das just for fun, aber schaffen ja irgendwie trotzdem einen Wert und wir nehmen nichts dafür, wir bekommen nichts dafür, außer ab und zu mal werden wir...
Böse E-Mails.
Nee, ab und zu werden wir auf Whisky-Messen erkannt, Mensch, die Stimme kenne ich doch oder sowas. Das funktioniert folgendermaßen ja, dass du im Endeffekt, wenn du so ein paar Satoshis, heißt ja quasi die kleinere, die das Äquivalent zu Bitcoin als Cents. Und da kann man ja so Centbeträge quasi schicken, um zu sagen, hey Mensch, die Stelle hier gefällt mir gut oder ich möchte euch gerne mal was Gutes tun oder so. Das habe ich ja eingerichtet. Ich habe euch das mal erzählt gehabt. Und der Freund, mit dem ich Tischtennis spiele, der hat mich erst darauf gebracht und der hat nämlich einen Bitcoin-Podcast. Der heißt der Honigdachs oder nur Honigdachs. Die sind jetzt kurz vor ihrer 100. Folge. Insofern, falls ihr euch für das Thema interessiert, hört auch da mal rein. Und
was verkauft denn der so?
Der verkauft gar nichts.
Wirklich? Ich dachte, so Bitcoin-Podcast, die wollen immer, dass man irgendwas
abschließt. Nein, der verkauft, gar nicht. Die unterhalten sich tatsächlich ganz viel über die Technologie und auch ganz viele Themen rundherum. Und ist auch, das Ganze.
Der hat dich nicht nach Dubai eingeladen dafür, dass du hier Werbung machst.
Nein. Das Ganze ganz sympathisch im Übrigen. Der Podcast geht nämlich los in einer Bar. Das Intro besteht nämlich daraus, dass der Barkeeper einen Cocktail mixt. Ja, und die sitzen dann auch ganz entspannt, haben so ein Bargespräch, wie wir über Whisky halt bei denen, über Bitcoin und diesen ganzen Kosmos drumherum. Und er hat letztens unseren Podcast in seinem Podcast erwähnt und auf einmal aus dem Nichts kam hier auf meinem Konto ein Haufen Zahlungen an für diejenigen, die dort ein paar Satz gespendet geschickt haben. Vielen Dank. Ich zeig dir das mal auf dem Telefon. Es ging von einer Sekunde auf die anderen, kam hier ein Haufen Dinger rein. Das war ganz spannend zu sehen. Diese Satoshis, dieses Satz, das ist natürlich nicht die Welt, ne? Ich glaube, ich glaube, 100 Satoshis sind 6 Cent. Ja, also ganz entspannt. Das sind keine Riesenwerte oder so, aber irgendwie ist so eine nette Idee, zu sagen, okay, man gibt so ein bisschen was zurück, auch wenn es nicht viel ist. Und wenn man sich so für dieses Bitcoin-Thema interessiert, fand ich das ganz spannend. Und wir sind quasi einer der ersten Podcasts, die da quasi jetzt mitmachen. Insofern danke an den Honigdachs.
Und an die Satoshi-Boys, die uns da was gespendet haben.
Und die lieben Hörerinnen und Hörer, die da auf uns aufmerksam geworden sind und genau uns da was rübergeschoben haben. Und
kann der Honigdachs auch Tischtennis spielen?
Der ist leider extrem gut und viel besser als ich.
Ah, das ist mal doof, finde ich, bei solchen Spielen. Wenn man immer verliert jedes
Match. Ja, weil ich habe tatsächlich, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, aber ich habe mir jetzt eine neue Kelle bestellt.
Ach, Ausrüstung erstmal investieren.
Pass auf, meine Kelle, die ich hatte, die war tatsächlich so schlecht, dass mir nach dem vorletzten Mal, dass wir spielen waren, ist mir tatsächlich der Belag der Kelle, also du hast ja immer rot und schwarz, da ist mir der schwarze Belag abgefallen. Ja, die war so alt und so trocken, habe ich mir irgendwie für 20 Euro, aber das ist ein Unterschied. Ja? Du kannst ja natürlich irgendwie hier zu Sportcheck gehen oder bei Amazon von Schildkröt irgendwie oder Yola eine Patsche von der Stange bestellen. Ja? Die kostet 30, 40 Euro, wenn du eine relativ gute bestellst. Oder du gehst in einen professionellen Tischtennis-Shop, gibt es auch als Online-Shop, und dann kriegst du dort im Endeffekt italienisches Holz und so weiter und so fort mit den Wunschbelägen aus China und so weiter für den gleichen Preis. Ich habe 21 Euro für die Kelle bezahlt, das Ding ist richtig geil, liegt gut in der Hand, der Ball klebt, richtig gute Kontrolle. Ich bin natürlich noch Anfänger, ja, ich bin natürlich jetzt nicht der Mega-Tischtennisspieler. Für mich zählt die Kontrolle erstmal, ja, später kann ich mir vielleicht auch noch eine Kelle kaufen. Man sagt ja auch Kelle zu den Anfängersachen und dann später ist es ja ein Schläger. Ja, und insofern ist das ganz witzig. Und ich habe jetzt bald meine eigene Tischtennisplatte. Das heißt, wir können jetzt mal heiße Matches bei uns spielen. Nicht heiße Bitches, sondern heiße Matches.
Ich dachte, wenn man Matches hat, hat man die Bitches. Nein, ach so, okay. Nein, okay. Ja, du, sehr gerne. Ich habe ewig kein Tischtennis mehr gespielt, aber ich war ja mal Tennisspieler und dann kann man auch Tischtennis spielen.
Das ist bei dem genauso. Der hat auch in der Jugend Tennis gespielt und deswegen kann der das alles. Der trifft den, also ich bin ja total, Vorhand kann ich zum Beispiel überhaupt gar nicht.
Es gibt so, das sind so Reflexe, die man nicht verlernt im Leben. Und wir haben hier keine Tischtennisplatte, wir haben aber auch schon drüber nachgedacht, schon mal eine zu holen, die in die Garage zu stellen und eben bei schönem Wetter rauszufahren einfach vor die Haustür, weißt du?
Hättest du was dagegen, wenn ich meine Tischtennisplatte in deiner Garage lagere und du die ab und zu benutzen kannst einfach? Ja, okay, schade. Nee, insofern, das macht Spaß und man kommt wieder raus und Leute, irgendwie ist es eine ganz schöne Sache. Und ich habe ja immer noch die romantische Idee, mit ein paar guten Freunden, du bist herzlich eingeladen, durch Leipzig zu ziehen, mal an einem Sonntag, an einem Samstag bei gutem Wetter. Und wir haben ja in Leipzig ganz, ganz viele öffentliche Tischtennisplatten, die zum Teil versteckt sind, zum Teil sind die öffentlich in irgendwelchen Parks oder Spielplätzen und so weiter und so fort. Und dann einfach mal einen ganzen Tag, man trifft sich entspannt, morgens um 9 zum Frühshoppen und zieht dann für eine Runde Chinesisch von Platte zu Platte.
Alter, das ist ja aber eine verrückte Idee. Wie bist du denn darauf gekommen?
Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal, es gibt eine OpenStreetMap, weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein System im Endeffekt, OpenStreetMap, Open Source Karten und du kannst eintragen, was du willst. Und es gibt für Leipzig eine OpenStreetMap, wo alle Leipziger Tischtennisplatten eingetragen sind.
Wirklich? Öffentliche,
ja. Da kannst du draufgehen, da siehst du alle, ne? Und dann kannst du gucken, okay, wo ist die nächste? Wenn du, weil das passiert ja relativ häufig, dass du Tischtennis spielen willst.
Besetzt.
Ja, wo ist jetzt die nächste? Gehst du auf Google Maps, findest du natürlich nicht. Und bei OpenStreetMaps gibt es halt die eine, die dann durch diejenigen, die eine Platte kennen, eingetragen wird.
Die eine oder keine.
Ja, keine andere Platte. und dann kannst du da hingehen, ne? Dann gibt es halt auch so versteckte, coole Sachen wie oben auf einem Einkaufszentrum drauf, wo gehst durchs Parkhaus durch, kommst oben auf dem Einkaufszentrum raus und da steht eine Tischtennisplatte, eine öffentliche. Ziemlich geil. Und da kam mir irgendwann die Idee, ein paar Leute, einfach ein Bollerwagen oder irgendwas, eine Kiste Bier.
Da muss man aber aufpassen, das sind ja so halbe Spielplätze. Ich weiß gar nicht, ob man da Alkohol trinken darf.
Muss ja nicht sein. Also man
kann, Bollerwagen, schön, weißt du.
Naja, nicht so, nee, eben genau, weißt du, das soll es ja nicht
da
sein.
Da musst du aufpassen.
Das soll es ja nicht sein.
Okay, sondern flachmannmäßig mehr so.
sondern gediegen, ja.
Gediegen.
Dass man mit so ein paar Jungs und Mädels loszieht. Ich habe einen
immer in der Tasche.
genau.
Ja, gediegen.
Und dann eine Runde Tischtennis zocken.
Und der Tim steht da mit seinem Talisker 10 Metal Mug.
Siehst du, du lässt es gleich wieder ins Saufen abdriften, Alter. Ich will Tischtennis spielen. ich will doch nur Tischtennis spielen.
Du hast mit dem Bollerwagen und so angefangen.
Ja, du musst ja auch deine Utensilien mitnehmen. Ne? Jeder hat irgendwie eine Kelle dabei. Jeder hat vielleicht noch eine Jacke dabei. Und deswegen packst du das alles. Ich denke an meinen, wir haben so ein, wie heißt das, Kinderwagen. Chariot. So ein Thule-Kinderwagen.
Ja, so ein Chariot.
Ja, so ein Ding, sie haben wir schon zwei. Vollgeladen und dann ziehst du da los. Vielleicht fahren auch ein paar Leute mit dem Rad. Ja, vielleicht haben auch ein paar Leute überhaupt gar keine Lust auf Tischtennis, sondern wollen lieber eine Runde Stahlball spielen.
Oder die sind die Schiedsrichter oder Fahnenträger für das ein oder andere Team.
Netzhalter.
Nee, die Idee finde ich ganz lustig. Ich habe tatsächlich gestern Abend an Tischtennis gedacht, weil an der Schwimmhalle, wo ich immer montags schwimmen gehe, Kolmstraße, dort stehen zwei Tischtennisplatten vor der Schwimmhalle und da spielt nie jemand, nie.
Siehst du?
Wenn ich bin auch immer montags abends dort, ne? Aber
siehst du?
Gestern war es noch hell und es war eigentlich nicht so kalt, also es war schon kalt, aber nicht so kalt, dass man nicht hätte als junger Mensch dort noch mit Jacke Tischtennis spielen können.
Sag ich doch.
Ja. Aber ich finde die Idee gut. Die grüne Platte. Mhm. Wollen wir vielleicht von der grünen Platte zur grünen Insel kommen?
Oh, Alter. ja.
Ich habe uns was eingegossen.
Oh Mann, ey. Ist eigentlich noch ein Guinness da?
Ja, ist noch eins da.
Wo wir gerade bei der grünen Insel sind.
Musst du dir, dann bringst du mir aber bitte noch ein San Miguel mit ein.
Ja.
Folgendes, ich habe zwei Guinness noch gefunden und einen Sechserträger San Miguel, alles Büchsen. Und San Miguel sind so kleinen Dosen, so 0,33er und die Guinness sind natürlich ein halbe Liter. Und ich habe den Tim gefragt, was möchte er haben und er sagte, Guinness. Ich bin hier vor Jeunesse. Und ich habe gesagt, okay, dann bin ich San Miguel. Ja, das ist aus Hamburg, ne? Für Michelbier, ne?
Der Olli heißt jetzt Michael.
Michelbier.
Der Hamburger Michel, stimmt.
Genau. Was habe ich eingegossen, uns Leckeres? Und zwar, jetzt muss ich mal jemandem Danke sagen, nämlich dem lieben Tobi, einem sehr guten Freund von mir.
Grüße gehen raus.
Wie schon Gandalf gesagt hat, alter Tobi, das beste Kraut im ganzen Südviertel, als er über seinen Tabak geredet hat, ist mein Tobi nicht alt, sondern auch so ein bisschen so dein Alter, würde ich sagen. Ja, vielleicht ein bisschen älter, irgendwie zwischen mir und dir. Und der Tobi ist auch ein Whisky-Aficionado und wir treffen uns regelmäßig und virtuell oder nicht virtuell. Und der lebt in meiner Geburtsstadt Osnabrück. Und deswegen sehen wir uns nicht ganz so oft, weil das ist halt 500 Kilometer weit weg. Aber wir schicken uns öfters einfach mal so Samples gegenseitig zu, wenn wir Sachen haben. Und dann verkosten wir die virtuell noch mit meinem Bruder zusammen zu dritt. Und wir schicken uns halt immer so Sachen zu. Und er hatte sich von der Middleton Distillerie ein Redbreast Single Cask als 10CL Sample organisiert. Und zwar ein 97 gebrannter, 2021 abgefülltes Single Cask mit der Fassnummer 34938 mit 55,9%, was eindeutig ein Sherry-Fass ist, wenn ich mir die Farbe angucke, ohne bisher dran gerochen zu haben. Und Whiskey Base ist 1847741. Und der Tobi war so nett und hat die Hälfte von seinem 10CL-Sample leer getrunken und mir die andere Hälfte einfach zugeschickt.
Geiler Typ.
Geiler Typ. Tobi, du bist ein geiler Typ. Und das wiederum habe ich zum Anlass genommen, mir das nicht hier abends alleine reinzuschrauben, sondern zu sagen, weil Sharing is Caring, das ist doch was für unseren Podcast. Und ich weiß, der Tim, der mag diese miesen Sherry-Bretter, die die Welt bedeuten.
Ja, und das Witzige ist, das Fass ist tatsächlich ein Oloroso Seasoned Sherry Butt Finish. Steht hier. Also das muss ich jetzt mal auseinandernehmen. Was ist denn ein Oloroso Seasoned Sherry Butt Finish? Wir haben also ein Sherry Butt. Das ist so ausgelaugt, dass das später nochmal eine Infusion mit Oloroso bekommen hat. Das heißt also, das ist nichts anderes als... Nee, hä? Also man hat dann nochmal ein Oloroso-Fass voll gemacht. Das ist ja theoretisch riesig. Also ein Sherry-Butt ist ja groß. Das sind ja, was sind das, 600 Liter oder so? Und das nochmal mit Oloroso voll gemacht, um es zu würzen, season. Das ist ja im Endeffekt das, was wir mit unserem kleinen Fass auch gemacht haben. Man hat es quasi nochmal aufgepimpt. Verrückt. 22 Jahre alt?
Ich würde sagen 24 Jahre alt.
97 bis wann?
2021.
Ah, 21, ja. 24 Jahre alt. Whiskey Base kann auf jeden Fall immer nicht zählen. Hier steht 22 Jahre alt. 17.10. deklariertes Album. Alter, 22 Jahre. Aber wenn ich jetzt nachrechnen müsste, würde ich auch sagen.
Also 23 Minimum, ne? Also 24 könnte sein, muss aber nicht.
23 würde ich auch sagen. Ja. Spannend, spannend, spannend. All Sherry Single Cask. Die Nase ist absolut.
Man muss dazu vielleicht sagen, es ist ja eine fast schon unverschämt seltene und teure Art, irischen Whisky zu trinken, wenn man einen Redbreast Single Cask genießen möchte. Das ist in der Regel immer irgendwie teuer. Ich glaube, die 18-jährigen Single Casks, die gehen so bei 400, 500 Euro los. Ich weiß gar nicht, was so davon eine Flasche kostet hier.
Auch 400.
Meinst du, kriegst du für 400, ja?
Kann ich jetzt direkt.
Okay.
Kannst du.
Das ist ja fast schon ein Schnäppchen.
399 Euro bei The Single Malt Shop in Irland.
Ja, okay. Ist die Frage, ob man das so hierher kriegt, aber ja, okay.
Ich bestell zwei? Nein.
Ich brauche so teuer Whisky nicht. Also wie gesagt, ich habe auch schon in Irland selber einen 18-Jährigen für 350 oder so gesehen von Redbreast. Mhm. Die sind halt sehr teuer. Nichtsdestotrotz ist das wunderbarer Stoff. Immer.
Ich habe mal so ein paar, also und das Einzige, was noch teurer ist als Single Cask von Redbreast, sind die Dream Casks.
Ja.
Und ich habe mir immer mal so in homöopathischen Mengen, so wirklich so ein 2CL-Sample von so einem 27 Jahre alten Dream Cask oder sowas bestellt. Da schmilzt du dahin. Und ich glaube nicht, dass ich vermag zu unterscheiden, ob das jetzt das, was wir hier im Glas haben, ob das jetzt 22 oder 27 ist.
Ja, du, ich habe da so eine vielleicht etwas romantische Vorstellung, wenn die den 21er wetten, ne, wenn die ein Wetting machen für den 21er Redbreast, dann ist das ja irgendwie ein paar Bourbon und doch ein paar mehr Sherryfässer. Und dann wird halt geguckt, welche sind davon
besonders gut.
Quasi jetzt gut für diesen für diese Verheiratung zum 21-Jährigen.
Ja.
Und dann gibt es bestimmt irgendwie welche, von denen sagt man, ey, das ist irgendwie so eigen, so einzigartig, so das geben wir so raus. Oder es sind Fässer dabei, wo man sagt, na, der ist eigentlich nicht weit genug, um diesem 21-Jährigen was Gutes zu tun. wir lassen die nochmal irgendwie 2-3 Jahre irgendwie liegen oder wir machen nochmal ein Finish drüber oder irgendwas. Das kann ich mir beides vorstellen, und das ist auch beides cool, dass man aus, also würde ich mir das denken, aus der Warte heraus dann eben solche Fässer anfasst, wenn die etwas mehr als der 21-Jährige auf der Uhr haben.
Ja, das vielleicht, oder eben, wenn du merkst, beim das ein Fass besonders gut ist, das lohnt sich halt, das komplett abzufüllen. Das tut ja, glaube ich, der Brennerei beziehungsweise der Marke nicht weh.
Nee, gar nicht. Aber der 21-Jährige ist ja super ausgewogen.
Ja, aber es wäre doch schade, diesen Traumstoff.
Ja, ich glaube, also vielleicht wäre der auch zu intensiv, zu, weißt du, zu viel von manchen Dingen. Und man sagt, man möchte eher die runderen Geschichten da drin haben. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir das nur, kann mir das nur so mit meinem naiven Laienverständnis so vorstellen. Ne? Aber
schmeckt bestimmt mit Sprite auch ganz geil.
Ja, bestimmt. Ginger Ale geht auch immer bei irischem Whisky.
Ja, aber nein, wir trinken den heute pur. Und wo wir gerade bei Whisky pur sind, ich habe heute Morgen, bin ich mit dem Auto ausnahmsweise auf Arbeit gefahren und habe unterwegs Deutschland Radio Kultur gehört. Oder heißt es jetzt Deutschland
Funk? Du sagst unterwegs deutschen Korn.
Nee, getrunken. Nee, pass auf. Und da kam ein Lied und ich kenne diese Band vom Namen her, nur von diesem Lied hier, Take Me to Church und so weiter und so fort. Ne? Hozier. Ja, oder ein Sänger ist das, weiß ich nicht genau. Und von dem kam auf jeden Fall ein Lied und das heißt Too Sweet. Und es ging die ganze Zeit, I drink my whiskey neat because you are too sweet oder sowas. Ein richtig gutes Lied und das ballere ich jetzt erstmal in unsere Playlist, wo wir gerade dabei sind. Ja, das hat mich heute Morgen wach gemacht und ich fand das Lied wirklich, wirklich gut. Das hat Spaß gemacht zu hören. Ich habe lange nichts in die Playlist gehauen. Du kannst ja auch nochmal gucken für später. Ich schnüffle jetzt hier erstmal an diesem fantastischen Redbreast. Ich habe vorhin schon mal kurz gerochen. Der hat schon mit seinen über 55 Volumenprozenten ordentlich Power, auch in der Nase. Und da kommt aber auch so ein bisschen schon die Süße und gleichzeitig die Würzigkeit raus, was ganz spannend ist.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr würzig. Ich habe auch einen Track. Ich weiß aber über den Artist gar nichts. Ich habe nur einen Track von dem auch. Deswegen komme ich gerade drauf, ne, weil du das sagst, im Radio gehört. Ich schicke den dir mal eben, dass du den dann reinpacken kannst.
Coole Sache.
Und zwar heißt der Artist Donkey Kid. Und der Song heißt Deep Blue. Habe ich im Radio gehört, fand ich saugeil. Hat mir gut gefallen. Und deswegen kriegst du den jetzt von mir hier mal zugeschickt, dass du den auch bitte mit auf die Playlist packst. Ich weiß jetzt von gar nichts. Es ist von 2021. Ist ein junger Mann. Mehr sehe ich auf dem Bild hier nicht. I don't know. Ein Popsong. Schöner Popsong.
Donkey Kid.
Der mir sehr gut gefällt.
Donkey ist doch der Esel.
Donkey. Genau.
The Donkey Kid.
Ist jetzt nicht so der Name, den ich mir geben würde, wenn ich Mucke machen würde, aber ich, wie gesagt, der Track fand ich gut. Ich habe den, weißt du, so mit Shazam so Handy dran gehalten, guckt, was ist das, gefällt mir.
Ja, finde ich gut.
Und habe ich den einen Track, ich habe auch nicht weiter reingehört bisher, am Wochenende irgendwie durch Zufall drüber gestolpert.
Ist manchmal das Beste, ne? Manchmal ist das ganz gut. Nee, ist manchmal echt cool. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 10 Stunden und 30 Minuten. Wir könnten auf jeden Fall so langsam eine coole Party mit unserer Playlist füllen.
Also wir könnten, wenn wir mit der Gang und deinem Bollerwagen die Tischtennisplatten abfahren, dann könnten wir auf jeden Fall immer so eine Bassrolle dabei haben oder so eine Musikrolle.
Ich
habe die ganze Zeit 10 Stunden lang die Playlist läuft. Wir müssen so lange Tischtennis spielen,
ja,
bis die Playlist durchgespielt ist einmal.
Das wird immer besser. Das wird immer besser. Ja, hätte ich Bock drauf. Warum nicht? Ja, die Playlist ist wirklich gut. Also höre ich ab und zu wirklich selber gerne.
Also ihr Lieben, wenn ihr wirklich einfach ein bisschen, wenn ihr gute Musik, also ich sag das jetzt ohne, dass wir jetzt uns hier beweihräuchern wollen, ne, aber wenn ihr gute Musik.
Nee, sag ruhig, wir haben eigentlich wirklich alle beide einen ziemlich geilen Musikgeschmack.
Wenn ihr sozusagen die Essenz aus uns beiden verquirlt in einer Playlist genießen wollt, dann ist es auf jeden Fall gut, sich diesen Dramgood Whisky Podcast Playlist anzuhören, diese Playlist anzuhören, weil da wirklich tatsächlich ein ganz großer Querschnitt von dem drin ist, was wir so an Musik konsumieren. Und da ist Elektro, ich weiß nicht, House, Hip-Hop, Soul, Rock,
Moderne Klassik.
Moderne Klassik, was auch immer, ne? Ist alles drin. Ne? Ich glaube, die Gypsy Kings habe ich noch nicht reingeladen, ne? Oder habe ich schon? Ich weiß gar nicht.
Die habe ich reingeladen.
Die hast du reingeladen, mag ich auch. Also ich will nur sagen, Mariachi-Kram, was auch immer, ne? Wir haben da wirklich alles drin, weil wir auch alles hören und davon natürlich immer nur das Beste. Und das ist, wie gesagt, da in dieser Playlist. Deswegen, die kann man einfach anmachen, die läuft. Wir haben geguckt, wir gucken, dass wir nicht die ganz aufdringlichen, krassen Sachen machen, sondern dass die auch immer so ein bisschen zum Thema Whisky auch irgendwie passen. Aber alles hat irgendwie seine absolute Berechtigung in dieser Playlist.
Amen.
Ab und zu haben wir auch Gäste, die was Gutes reinsporten.
Ab und zu auch nicht.
Ab und zu auch nicht. Ab und zu müssen wir das auch wieder rausnehmen nach einer gewissen Weile. Aber das ist gar kein...
Aber ich finde es sowieso gut, die auch ab und zu überarbeiten.
Ja.
Ja, das ist in Ordnung.
Und manchmal hat sich der Tim auch mal vergriffen und dann muss er seine Tracks wieder rausnehmen. Das ist ja auch normal. Der ist ja auch ein bisschen jung.
Ja.
Die Jugend darf die Fehler machen, das ist in Ordnung.
Stimmt, OP. Olli ist kein OG, der ist ein OP. OP.
Ich muss jetzt hier mal kurz einen Schluck probieren, zum Wohl.
Probier ruhig, ich schnüffel noch. Und das ist wirklich super. Dieses Fruchtige, ne, das kommt halt immer durch, auch wenn das jetzt gerade mit Sherry zugeklatscht ist, was tatsächlich so ist. Ziemlich viel Sherry, was hier durchkommt. Mhm. Ziemlich dunkel. Was ich jetzt aus der Nase bekomme, denke ich, dass du das auf der Zunge hast. Super trocken geht's runter. Ohne Ende Mundwüste auf einmal. Und der klebt quasi die Zunge am Gaumen.
Also französische Eiche oder spanische Eiche oder sowas, aber
europäische
Eiche. Diese wunderbaren traubigen Noten, ja, schokoladig, nussig, aber auch so ein bisschen Milch, also helle Schokolade, dunkle Schokolade, Bitternoten, süße Frucht.
Waldhonig.
Es ist wirklich so viel drin. Ja, Akazienhonig oder
sowas. Habe ich gerade sofort, der kommt sofort durch, so. Der umspannt irgendwie alles und dahinter kommen irgendwie eher so jetzt diese dunklen Fruchtnoten.
Baut sich viel auf.
Ui.
Kurz mal Luft in den Mund lassen, so einen ganz kleinen Einatmer.
Ja, dann irgendwas Ätherisches. Ich weiß nicht, ob Salbei ist. Es ist was Ätherisches, was über dahinter jetzt schwebt.
So ein kleiner Saunaaufguss auf der Zunge.
Auf jeden Fall. Das ist total verrückt gerade. Ne? Und das ist aber ganz oft, glaube ich, oder prägnant für irische Whiskys manchmal. Oder vielleicht für Middleton, keine Ahnung. Hast du aber beim 21er ungefähr auch so. Ähnlich. Und nur vom Probieren, von der Nase nicht, vom Probieren her würde ich sofort sagen, es ist ein Redbreast.
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
Da ist doch, ich habe, ja.
Doch.
Ich habe ja irgendwann Ende letzten Jahres so diese Flasche Redbreast Port aufgemacht.
Ja, erinnere ich, bei dir in der Küche.
Die hatte einen relativ schnellen Durchlauf bei mir.
Das verstehe ich. Das wäre ja super süffig, ne?
Super süffig, super lecker. Und ich habe da ganz viel von dieser Redbreast-DNA hier drin. Also, wäre ja blöd, wenn nicht bei einem Single Cask. sehr schön, gefällt mir gut. Und tatsächlich mit 55, was heißt der?
Davon steht's. 55,9.
Also 55,9 ist eigentlich nicht mein Go-To-Spot, aber ganz angenehm. Finde ich gut. Ballert ein bisschen, aber gut.
Ja, der erste, also war jetzt auch der erste Schluck, ne? Wir kamen ja von 40% oder 43%.
Ja.
Da ist natürlich jetzt der Sprung relativ groß. Ich finde das aber trotzdem, also der erste Schluck sticht ein bisschen, aber dann geht da richtig was ab. Also, da passiert ja ultra viel.
Hoi. Schön. Und jetzt wird er auch alt. Der braucht ein bisschen Zeit im Glas. Ich lasse ihn noch ein bisschen stehen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon überlegt, schon Wasser drauf zu geben, aber ich würde noch ein bisschen warten.
Nee, würde ich nicht machen.
Na doch.
Ja?
Kann man schon mal machen.
Du bist aber mutig.
Warum?
Ich fühle nicht, dass ich hier Wasser bräuchte.
Ja, vielleicht geht er noch ein bisschen, macht er noch ein bisschen auf. Einfach ein, zwei Tropfen. Muss ja jetzt nicht viel sein.
Weißt du?
Warum nicht?
Na gut, kann man machen. Kann man bestimmt machen. Warum nicht?
Der Tim ist so ein Purist, der will ja
Nein, das nicht. Ich bin natürlich auch Fan vom Wasser, aber ich finde hier gerade irgendwie.
Der Tim ist so ein Nudist, der will immer kein Wasser.
Oh. Alter weißer Mann.
Da freut er sich wieder.
Schön.
Zum Wohl.
Ja,
jetzt
wirklich.
Stoßen wir jetzt mal
nochmal. Im Übrigen fand ich das auch letztens nach unserem letzten Podcast echt schön. In der Tokyo Whisky Lounge.
Oh ja.
Das war so schön und ich hoffe, dass das weiter bestehen bleibt. Heute Abend schaffen wir es leider nicht. Heute ist ja auch Dienstag. Die findet ja mal am Dienstagabend statt. Und jetzt aktuell das letzte Mal bis Ende Mai, weil der Thomas, der das organisiert und macht und tut, regelmäßig in Japan unterwegs ist. Und da nicht nur die interessanten Abfüllungen mitbringt, aber dort auch viel arbeitet. Und deswegen ist er jetzt erstmal unterwegs ein bisschen und es findet dann Ende Mai, Anfang Juni das nächste Mal statt. Insofern freue ich mich darauf schon. Dann ist auch bei mir das Schuljahr ein bisschen fortgeschritten gegen Ende. Da kann man bestimmt mal wieder dahin gehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das war echt schön. Also dieser Abend einfach mit so ein paar Leuten. Wir waren ja nicht viele. Wir waren ja im Endeffekt zu viert, zu fünf teilweise. Und saßen da, haben ein paar gute Drams probiert, genossen. Ich saß danach noch eine Stunde und habe auf die Straßenbahn gewartet. Irgendwie draußen am Stadion. Aber es war trotzdem ein cooler Abend.
Nein, der Abend war herrlich, also war wirklich herrlich. Und ich finde dieses, ich mag ja diesen Laden, ich war ja schon zwei, dreimal vorher da, also nicht zum Whisky trinken, sondern so tagsüber zum Essen und wie gesagt zu diesem Sushi-Kurs, habe ich ja schon von erzählt. Mag ich total, ich mag die Atmosphäre dort und das ist natürlich dann noch was ganz Besonderes, wenn quasi der Abend nur fürs Whisky trinken und mit ein bisschen Bier aus Schenkung da aufmacht. Und der Thomas ist ein fantastischer Gastgeber. War wirklich super gut. Und der Tim hatte tatsächlich versucht, mich zu drängen, heute Abend dort noch hinzugehen und dort den Podcast zu
machen.
Aber du habe ich nicht geschafft, muss morgen wieder beruflich unterwegs sein und deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns hier eine kleine, schnelle Nummer hier zu Hause machen. Und nicht nochmal abends ausgehen, weil das ist dann immer mit einer gewissen Gefahr verbunden, dass man dann irgendwie versackt.
Das stimmt. Und um der Gefahr jetzt entgegenzuwirken, würde ich mal sagen, wir sind bei 1:11.
Wirklich, schon wieder?
Wahnsinn. Wir genießen jetzt den Rest des Red Breasts offline.
Mhm, das machen wir, glaube ich.
Wünschen euch da draußen eine wunderbare Woche.
Dem schließe ich mich vollumfänglich an.
Schreibt uns gerne mal wieder ein bisschen Feedback. Facebook vernachlässigen wir gerade so ein bisschen, weil ich glaube, das ist nicht mehr so relevant. Zumindest nicht für mich. schreibt uns bei Insta, schreibt uns eine E-Mail über unser Kontaktformular auf der Website. Das ist der beste Weg, um mal was loszuwerden. Und was auch immer schön ist, was ich versuche auch zu pflegen, sind die Direktkommentare auf Instagram. Und wenn ihr euch für Bitcoin interessiert, schickt uns ein paar Satoshis vorbei. Wir freuen uns sehr.
Oder hört euch vom Honigdachs?
Hört euch den Podcast Honigdachs an.
Genau.
Wenn ihr noch nicht für Bitcoin interessiert seid, die Folgen bauen sehr, sehr gut auf, erklären sehr, sehr viele Sachen. Sind interessante Diskussionen auch immer mal dabei, die nicht nur so extrem nerdig um Bitcoin gehen, auch mal, es gibt auch mal Folgen, wo es, keine Ahnung, um Finanzielles im Allgemeinen geht, was ganz spannend ist. Sehr, sehr sympathische Dudes, auch Leipziger, natürlich sind die sympathisch. Insofern hört da gern mal rein und wie gesagt, es wird uns freuen, wenn ihr uns mal wieder ein bisschen Feedback schickt.
Sehr
folgt
schön.
Uns bei Instagram, folgt unserer Dramgood Music Playlist bei Spotify und trinkt weniger, aber dafür besser.
Immer voll das Glas und weghauen.
Tschüss.
Ciao, ciao.